Hier ist der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga. Schön, dass ihr mit dabei seid im zweiten HBL-Update in der Länderspielpause. Freue mich sehr nach einer Woche Zwangspause quasi. Ihr wisst das, in dieser hektischen Saisonphase, unmittelbar bevor die Spielzeit auf die Zielgerade einbiegt, ist es auch für uns Reporter eine sehr stressige Zeit. Macht total viel Spaß, aber man muss manchmal hoffen, dass ein Tag irgendwie 36 Stunden bekommt. Ist leider logischerweise nicht der Fall, deswegen musste zeitlich gesehen die Folge letzte Woche dran glauben. Wir konnten sie nicht ausspielen. Ich habe mich mit Dennis Klockmann vom VfL Lübeck-Schwartau getroffen, ist eine klasse Folge geworden mit dem Torhüter, aber ich habe es einfach nicht geschafft, die zu schneiden. Und deswegen kommt sie nächste Woche raus, am nächsten Donnerstag, das ist die nächste Folge, auf die ihr euch freuen könnt, mit Klocki vom VfL Lübeck-Schwartau. Jetzt erst einmal Länderspielpause und ich freue mich, dass zu einer kurzen Update-Folge Dominik Schömig am Start ist von den Würzburger Wölfen vom Tabellenletzten. Ihr wisst das, schwierige Situation, Würzburg ist 19. in der Tabelle ohne Motor Saporosche. 13 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, wenn auch zwei Spiele weniger bislang absolviert als der HCL Florenz Dresden, das ist die Mannschaft vor den Abstiegsrängen. Trotzdem sieht das alles nicht gut aus, punktetechnisch. Wie motiviert man sich da? Wie hat man überhaupt noch Hoffnung? Wie geht Würzburg in dieser Situation damit um? Das besprechen wir jetzt. Und natürlich auch kurz Thema, die Mannschaft der Stunde, der Dessau-Roßlauer HV, ist Zweiter, schlägt nach Balingen auch Eisenach. Und ist auf einem Aufstiegsplatz. Vincent Sohmann schaltet sich gleich kurz rein und erzählt uns, was da genau gerade los ist. Jetzt aber begrüße ich erstmal Dominik Schömig von den Würzburger Wölfen.
Servus, grüß dich und danke, dass ich hier sein darf.
Danke für deine Zeit, danke, dass du uns ein bisschen mitnimmst. Wie sehr musstest du dich eigentlich gewöhnen, Würzburger Wölfe zu sagen und nicht Rimparer Wölfe mehr?
Ja, ich würde lügen, wenn ich sage, das ging von jetzt auf nachher, glaube ich, 10 Jahre, meine ich, dann im quasi Trikot der Rimparer Wölfe gespielt. Und von jetzt auf nachher wird dann quasi natürlich auch aus finanziellen Gründen und um einfach halt Würzburg quasi zu repräsentieren, sich umbenannt quasi. Und dann ja hat es natürlich ein bisschen gedauert, um das auch reinzubekommen, dass man jetzt auf einmal Wölfe Würzburg heißt. Ein paar Mal kann ich auch sagen, es ist mir auch nochmal rausgerutscht, aber so langsam habe ich es ja, glaube ich, auch drin, ja.
Also der Wolf ist natürlich gleich geblieben, aber statt Rimper genau hat sich das mit Würzburg verändert. Aber du bist ein Urwolf, können wir sagen. Hast du jemals für einen anderen Verein gespielt?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also ich spiele mehr oder weniger in Rimper, seitdem ich ja gut 3 Jahre alt bin. Ich habe eigentlich alles durchlaufen und dann auch die Ausgliederung mitgemacht quasi von unserem e.V. dann eben in die GmbH, der Rimperer Wölfe. Und ja, seitdem trage ich quasi das Wölfe-Dress, ja.
Wir sind sehr froh und glücklich, dass du heute ein bisschen uns mitnimmst in die aktuelle Situation, die, glaube ich, sehr, sehr schwierig logischerweise für euch ist. Ihr seid Tabellenschlusslicht. Vorerst aber die Frage davon mal ab. Wie geht's dir?
Ja, prinzipiell geht's mir ganz gut. Ich hatte diese Saison auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt zuletzt auch mit, sagen wir mal, ein bisschen schwereren Kapselriss. Ist noch auf dem Weg der Besserung, aber am Wochenende hat es ja dann auch für ein ganz ordentliches Spiel gereicht, also auf dem Weg der Besserung. Und eigentlich auch soweit eigentlich ganz fit, ja.
13 Tore gegen die HSG Konstanz. Ihr habt eigentlich zwei verrückte Spiele hinter euch, kann man das sagen? Gegen Lübeck führt ihr sehr, sehr deutlich. Es sieht nach der ganz dicken Überraschung aus. Am Ende müsst ihr sogar noch um einen Punkt kämpfen. Jetzt gegen Konstanz legt ihr einen 8-Tore-Lauf hin. Aber ihr bekommt das Spiel einfach nicht zu. Warum nicht?
Wenn das so einfach wäre und die Frage so leicht zu beantworten wäre. Ja, wie du so sagst, irgendwie ja, bekommen wir dann den Bock irgendwie umgestoßen jetzt gegen Konstanz. Ich glaube, ja, du sagst, es ist 8-0 Lauf. Ich glaube, am Ende ist es irgendwie, steht in der Zeitung 10-1 Lauf oder sowas. Genau weiß ich jetzt nicht, aber ja, wir führen dann mehr oder weniger, glaube ich, mit 3 oder 4 Toren. Konstanz kontert es dann quasi wieder sehr gut mit einem 6-0 Lauf gegen uns. Einfach wieder leichte Fehler, irgendwie die Angst vor dem Gewinn irgendwie. Es ist schwer in Worte zu fassen. Man weiß auch irgendwie oft einfach nicht, an was es dann liegt. Und am Ende stehen wir dann wieder erneut mit keinen Punkten da.
Die Frage nach dem Warum ist ja immer leicht gestellt und ich weiß auch, wie gemein das ist. Und natürlich würdet ihr, wenn ihr darauf eine Antwort hättet, das sofort alles verändern. Aber ich sitze jedes Mal hier davor und denke mir, jetzt, was soll noch passieren? Jetzt haben sie die. Also mehr kannst du ja fast nicht machen. Und gegen Lübbecke war das ja wirklich sehr lange aus einem Guss. Jetzt brauchen wir nicht über die Qualitäten von TuS sprechen, logischerweise. Aber ihr seid so dicht dran und zeigt ja, ihr könnt es doch. Das heißt, dass ihr das am Ende verspielt, muss ja auf einer ganz anderen Ebene eigentlich zu untersuchen sein.
Ja, du sagst es, wir zeigen ja eigentlich in vielen Spielen immer ja, quasi eine lange Zeit lang, dass wir ja, eigentlich in die zweite Handball-Bundesliga gehören. Sei es gegen Lübbecke, wo wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es 8 Minuten Verschluss oder 9 Minuten Verschluss irgendwie mit 6 Toren führen und es am Ende irgendwie noch verspielen. Oder jetzt die Spiele davor auch gegen Dessau, eigentlich 50 Minuten irgendwie auf einen immer dran sind, mithalten und uns hinten raus vielleicht irgendwie die Puste ausgeht oder ja, weiß ich nicht. Genauso gegen Balingen oder Nordhorn, das waren jetzt irgendwie Spiele gegen die Top-Mannschaften und ja, wir halten eigentlich immer lange mit, bestimmt immer 45 Minuten, 50 Minuten und ja, dann läuft es halt einfach diese Saison irgendwie nicht und ja, in der entscheidenden Phase werden Fehler gemacht, wo man sich dann irgendwie im Video dann die Tage drauf wieder denkt, ja, man kann es eigentlich besser und ja, die nächsten Spiele laufen es dann wieder, bis dann irgendwie wieder diese komische Phase da kommt quasi.
Diesen Gedanken, jetzt, du hast eben vom Bock gesprochen, jetzt stoßen sie ihn um. Das hatte ich auch anfangs der Rückrunde. Da war der ja auch schon abgeschlagen, letzter. Macht dann ein Trainingslager im Süden und kommt ins neue Jahr mit 2 Siegen. Und da habe ich gedacht, Mensch, die darfst du wirklich nicht abschreiben. Und danach erwischt ihr trotzdem wieder die falsche Welle.
Da kann man dann auch wieder sagen, wir haben also die 2 Siege, wo wir da eingefahren haben, gegen Dresden und Eisenach. Genau. Also prinzipiell auch wirklich wieder 2 gute Mannschaften einfach aus der Liga, wo wir wieder gezeigt haben, dass wir ja, extrem guten Handball auch spielen können. Danach kommen aber auch wieder viele Verletzungen dazu von Einzelnen, wo wir auch wirklich extremes Pech haben in dieser Saison. Und dazu kommt dann halt dann irgendwann auch wieder unsere Auswärtsschwäche, woran es da hapert, auswärts, dass wir dann nicht punkten können. Das ist für mich eigentlich auch irgendwie noch so ein Rätsel.
Aber es war von Beginn an eine schwierige Saison, überhaupt reinzukommen. Ist es mit den Verletzten zu erklären, mit der Kader, mit dem zu dünnen Kader vielleicht auch?
Ja, aber ich will jetzt nicht sagen, dass er zu dünn ist. Wir haben halt einfach extrem wichtige Spieler letztes Jahr abgegeben. Ich glaube, es waren irgendwie an der Zahl, weiß ich nicht, 6 Spieler oder sowas. Bin mir jetzt nicht auch hundertprozentig sicher, müsste ich die ganzen Leute jetzt aufzählen, würde aber zu lang dauern, glaube ich. Ja, wir haben mit Marino Malwitz beispielsweise eigentlich letztes Jahr den besten Torhüter der Liga abgegeben. Haben natürlich mit Jonas Meyer und Andy Wiese auch ein extrem gutes Torhütergespann, aber diese Lücke war halt auch extrem groß zu stopfen quasi. Dann mit Philipp Meyer noch den Abgang quasi, ja, meiner Meinung nach einen der besten Abwehrspieler der Liga, der das natürlich auch gerade in Eisenach wieder einfach zeigt und performt. Ich glaube, Eisenach, wenn mich nicht alles täuscht, hat jetzt die beste Abwehr der Liga.
Ja, kassieren die wenigsten Gegentore.
Genau. So wie wir das eigentlich dann die letzten Jahre eigentlich oft waren, haben ja, mit David Kovacic einen Abgang und so eigentlich fast auch unseren ganzen Innenblock leider aufgegeben. Natürlich haben wir mit Walle, Neagu und Alex Merck 2 Nachwuchsspieler, die dann jetzt in die Bresche springen mussten. Ja, das war einfach extrem schwer zu füllen und hat auch ein bisschen Zeit gebraucht. Jetzt, wie gesagt, dann in der Rückrunde hat es ja dann auch funktioniert. Aber ja, vielleicht waren die Abgänge einfach qualitativ einfach zu hoch oder einfach zu krass, möglicherweise.
Dabei gibt es natürlich auch wieder die üblichen Verdächtigen, die auch Verantwortung übernehmen. Also ein Patrick Schmidt, der Name fällt dann natürlich in dem Zusammenhang immer mit 145 Toren, euer bester Torschütze. Kaufmann gehört zu den besten Assistgebern in der Liga. Ich glaube Platz 4, Platz 3 sogar mit 100 Assists. Ich habe deine Tore jetzt zum Beispiel am letzten Wochenende angesprochen. Diese Achse trägt euch ja auch ein bisschen.
Wobei wir ja einfach die ganze ja, wie soll ich sagen, die ganze Verantwortung halt auf versuchen, auf allen Schultern zu verteilen. Da kam natürlich auch mit Julius Rose beispielsweise ein extrem stabiler Spieler auch zu uns dazu, der auch in seiner ersten, zweiten HBL-Saison quasi schon gezeigt hat, dass er auch hier hingehört. Und das haben wir natürlich versucht zu kompensieren, aber ja, vielleicht waren da die Schultern quasi, haben uns da vielleicht noch ein, zwei Schultern quält.
Das alles führt aber zu einer, ich will jetzt nicht sagen aussichtslosen Situation, aber ihr seid 20. Ihr habt 9 Punkte geholt, 4 Siege, ein Unentschieden, 24 Niederlagen. Was machen wir jetzt damit?
Ja, lässt sich einfach nicht schönreden. Damit müssen wir jetzt einfach umgehen. Wir müssen jetzt natürlich die letzten Spiele immer noch unser Bestes geben. Wir wollen natürlich immer noch vielleicht, wenn möglich, vor Rostock und vor Konstanz kommen. Ich glaube, mit dem Klassenerhalt, da muss man uns nichts vormachen. Ich glaube, auf dem Papier geht's vielleicht noch, aber realistisch ist das Ganze auf jeden Fall nimmer. Aber wir wollen uns natürlich nicht ohne Gegenwehr quasi geschlagen geben und kämpfen da auch immer noch bis zum letzten Spieltag und haben ja auch noch ein paar Spiele vor uns, wo wir zeigen können, dass wir vielleicht dann im nächsten Jahr den Wiederaufstieg schaffen und einfach in die zweite HBL gehören.
Und das muss ich sagen, beeindruckt mich, denn jeder, der schon mal Handball gespielt hat und weiß, wie aussichtslos eine Situation erscheinen mag, sich da jede Woche aufs Feld zu stellen und sich neu zu motivieren und das irgendwie auszublenden und dann eben auch solche Leistungen wie gegen Lübeck zu zeigen, oder auch lange Zeit gegen Konstanz, das stelle ich mir unfassbar schwer vor.
Ja, muss ich sagen, ist auch schwer, keine Frage. Gewinn macht einfach deutlich mehr Spaß wie verlieren. Da wird mich wahrscheinlich wird mir jeder zusprechen. Deshalb ist es natürlich schwieriger, quasi dann immer nach einer Niederlage dann am Wochenende Montag ins Training zu gehen und wieder die erneute Videoanalyse quasi sich anzuschauen, wie wir wirklich lange Zeit gut mitgehalten haben und dann doch irgendwie immer dieselben Fehler zur Niederlage geführt haben. Aber Juli Thoman macht das eigentlich immer relativ gut. Wir machen immer noch trotzdem weiter Fortschritte eigentlich im Training und haben weiterhin Spaß dran. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, das spreche ich auch für jeden in der Mannschaft. Ja, und wenn Handball quasi keinen Spaß mehr macht, aber dann ist man hier auch falsch. Und ich glaube einfach, dass jeder, der bei uns spielt, da immer noch Bock drauf hat. Auch wenn wir ab und zu oder die meiste Zeit in der Saison leider verloren haben und den Kürzeren gezogen haben. Aber ja, wie gesagt, wir hoffen einfach, dass wir die nächsten Spiele vielleicht auch mal den einen oder anderen Sieg nochmal einfahren.
Aber das ist ja auch die Kunst.
Genau, ja.
In so einer Situation kannst du entweder zerbrechen oder das schweißt dich noch mehr zusammen.
Genau. Für manche Leute geht es natürlich auch noch jetzt im Falle des Abstiegs um einfach weitere Verträge. Die müssen sich beweisen, keine Frage. Und deshalb glaube ich immer noch, gibt jeder quasi sein Bestes.
Das ist ja schon ein bisschen in die Zukunft geschaut. Also zum Beispiel auch auf der Trainerposition wird sich ja was tun, das ist ja schon klar. Aber wenn wir nochmal im Hier und Jetzt bleiben. Wir sprechen jedes Mal über die Spannung in dieser so ausgeglichenen zweiten HBL und die ist ja wirklich, wenn wir nach oben schauen, auch tatsächlich gegeben, sogar noch extremer als sonst. Aber dann schauen wir nach unten und sehen, ab den Abstiegsrängen ist ein Riesengefälle da und Konstanz und Rostock und ihr seid total abgeschlagen. Wie schätzt du das, also wie ist das zu erklären? Warum ist da das Gefälle?
Boah, schwierig zu beantworten.
Ich tue mich auch extrem schwer damit. Ich gucke nur jedes Mal auf die Tabelle und denke mir, warum ist es da unten nicht spannend?
Ja, schwierig zu beantworten. Ja, keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber wie gesagt, du sagst schon, die Liga ist einfach so ausgeglichen eigentlich, so im Mittelfeld, sagen wir so, bis oben hin, wie eigentlich, nie zuvor. Also so wie diese Saison habe ich das, glaube ich, selten erlebt. Und ich habe jetzt schon ein paar Jahre zweite Liga gespielt. Drum ist es eigentlich gerade aktuell wahrscheinlich spannender, einfach auf die vordere Tabellenhälfte zu gucken.
Eingangs haben wir erzählt, was dich mit diesem Club verbindet, wie eng du einfach dran bist, weil du immer schon ein Wolf bist. Was macht das mit dir, diese Gesamtsituation?
Prinzipiell kann ich ja sagen, ich habe meinen Vertrag jetzt unabhängig von der Saison, ob wir absteigen oder dritte Liga, haben wir um 2 weitere Jahre verlängert. Auch schon vor ein paar Monaten, glaube ich sogar, wo es eigentlich noch nicht quasi aussichtslos war, dass wir in die dritte Liga absteigen. Deshalb, ich bleibe dem Verein treu und ja, was macht das mit einem? Natürlich ist man traurig, dass man das jetzt dann quasi nach glaube ich, 11 Jahren, ne, 10 Jahre sind es, 10 Jahre zweite Liga, dann jetzt wahrscheinlich den Abstieg in die dritte Liga mitmacht. Aber wie du schon auch gesagt hast, es schweißt eigentlich eine Mannschaft oft nur zusammen. Und schau mal einfach mal, dass wir nächstes Jahr wieder aufsteigen.
Warum bleibst du? Warum sagst du, egal in welcher Liga es weitergeht, ich bleibe auf jeden Fall?
Ja, ich fühle mich einfach hier extrem wohl, ob es jetzt in Rimba ist, die ganzen Jahre zuvor oder jetzt in Würzburg. Ich wohne in Würzburg, ich habe meine ganze Familie hier, ich habe meine ganzen Freunde hier. Ich arbeite nebenbei hier in der Umgebung. Es passt einfach alles für mich hier. Würzburg ist eine wunderschöne Stadt, Rimba ist ein wunderschönes Dorf. Und deshalb fiel mir die Entscheidung eigentlich relativ einfach.
Wir merken auch schon, du blickst auch schon etwas weiter nach vorn in die Zukunft, sprichst schon davon, ja, wir wollen wieder angreifen und zurück, dann kommen in die zweite HBL. Es ist ja noch alles nicht entschieden, aber wenn wir uns auch zurückerinnern, ihr ändert den Namen in Wölfe Würzburg auch, um eine noch größere Strahlkraft zu bekommen, auch was die Unterstützung möglicherweise von Sponsoren etc. anbelangt. Das ist ja schon oft erzählt, diskutiert, aufgeklärt worden. Ihr seid auch nicht der erste Verein, der das gemacht hat. Aber was bedeutet das für dieses gesamte Konzept, wahrscheinlich den Gang in die dritte Liga gehen zu müssen? Ich weiß, du bist jetzt ein Spieler, logischerweise, aber einer, der da sehr gut verwurzelt ist. Wir haben es gehört, der einen Blick hat, auch über den Tellerrand hinaus. Das ist ja ein herber Rückschlag vor dem Gedanken, warum man beispielsweise den Namen auch geändert hat.
Ja, auf jeden Fall. Also die Umbenennung jetzt in Wölfe Würzburg ist natürlich jetzt dann mit dem vermeintlichen Abstieg in die dritte Liga noch kritischer zu hinterfragen. Aber ich glaube, unser Geschäftsführer und alle drumherum haben sich dann schon extrem viele Gedanken gemacht und sind sich da auch bewusst. Was soll ich sagen? Das war, glaube ich, schon der richtige Schritt, um einfach die Region zu stärken und Würzburg einfach auch handballerisch hervorzuheben. Quasi nicht nur den Basketball, den wir hier haben, und den Fußball. Deswegen war es, glaube ich, schon der richtige Schritt. Aber natürlich gibt es dann jetzt den einen oder anderen Fan, der das kritisch sieht und auch kritisch hinterfragt und man sich den einen oder anderen Kommentar mal durchlesen muss oder auch auf der Straße angesprochen wird, dass es der Namensumbenennung noch bergab geht. Aber das hat ja jetzt nichts mit der Namensumbenennung zu tun. Warum wir jetzt auf einmal quasi auf dem Abstiegsplatz steht, ist, hat einfach vieles mit unserer Leistung zu tun gehabt und ein bisschen Pech vielleicht in der Saison dazu kam. Aber solange so eine Namensumbenennung auch natürlich irgendwie aus wirtschaftlicher Sicht Sinn macht, um einfach, wie du auch schon gesagt hast, Sponsoren heranzuziehen und einfach die Stadt auch zu stärken, dann macht das schon auch Sinn, ja.
Gibt ja Beispiele von vielen Clubs, wo es geklappt hat. Gibt auch viele Beispiele, wo es weniger gut geklappt hat, was aber auf jeden Fall ist, dass egal wo du es machst, es gibt immer die einen, die sagen, ist genau der richtige Schritt und die anderen sind eher etwas konservativer und sagen, ich hänge an dem alten Namen.
Ja, klar.
Wie geht's denn jetzt weiter? Also ich habe schon erwähnt, Julian Thomann wird aufhören. Als Trainer blickt ihr schon ein bisschen voraus? Könnt ihr das überhaupt schon in der aktuellen Situation?
Ach so, ja klar. Also da reden wir natürlich intern eigentlich relativ offen. Ich bin mit jedem, glaube ich, auch aus der Mannschaft sehr gut befreundet. Mit Johannes Heufelder haben wir jetzt auch einen neuen Trainer, der aktuell ja schon als sportlicher Leiter bei uns tätig ist, da in der Kaderzusammenstellung schon jetzt relativ früh angefangen hat, mit Felix Kahle und mir auch versucht hat, relativ zeitig quasi zwei Spieler zu binden, die auch mit der Region verwurzelt sind, um da auch Statements zu setzen. Ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert. Er ist im Hintergrund, wie gesagt, schon relativ sehr, sehr gut unterwegs. Hat auch schon viele gute Spieler quasi an Land gezogen. Ein paar Spieler stehen jetzt natürlich noch aus bei uns bezüglich ja, Vertrag zweite Liga, dritte Liga etc. Ein paar Sachen muss man da natürlich auch noch klären. Aber ich würde sagen, wir haben nächstes Jahr eine relativ gute Mannschaft beisammen und können da, glaube ich, auch eigentlich relativ weit vorne angreifen. Da bin ich mir echt ziemlich sicher.
Unabhängig von der aktuellen Situation, du hast gesagt, du fühlst dich unfassbar wohl, nicht nur in der Stadt und im Umfeld, sondern auch Handballspielen in Würzburg macht dir Spaß. Was macht denn die Wölfe im Normalfall eigentlich aus?
Ja, Jonas Meyer hat es beispielsweise eigentlich immer relativ gut gesagt, wo er ganz am Anfang zu uns gekommen ist. Er hat eigentlich in Rimba nicht so gerne gespielt, weil das ja in quasi unserer in unserer Arena haben wir immer richtig tolle Fans, einfach ein familiäres Umfeld. Wir haben immer gebissen bis zum Ende, also dieser Kampfgeist, den auch quasi, sagen wir so, Wölfe ausstrahlen, den haben wir schon irgendwie quasi in uns dann irgendwann gehabt. Und ja, prinzipiell haben wir immer gekämpft bis zum Ende, jeder für jeden gefightet. Und wir waren auch immer extrem heimstark in den vergangenen Jahren. Und ich glaube, keine Mannschaft ist eigentlich relativ, ist gerne nach Rimba gekommen, beziehungsweise nach Würzburg.
Jetzt sprichst du schon in Vergangenheit, aber dieses füreinander Kämpfen ist mein Eindruck aus der Ferne jetzt, zumindest wenn ich mir die Spiele anschaue, das ist ja noch vorhanden.
Das ist definitiv noch vorhanden, ja. Wie wir es ja auch in vielen Spielen schon gezeigt haben. Also diesen Kampfgeist, den haben wir schon nicht verloren, nee. Der ist schon weiter noch da.
Also heißt, wenn man es zusammenfasst, ihr könnt die Situation realistisch einschätzen, so wie sie ist, und versucht trotzdem plattformuliert alles zu geben.
Auf jeden Fall, ja. Dafür spielt man Handball.
Dann schauen wir mal ein bisschen globaler auf diese Liga. Ich hab ein schönes Posting gesehen auf der Instagram-Seite von der zweiten HBL. Da war die Frage, du musst dich zwischen folgenden vier Spielern entscheiden. Wer soll dir deine Torvorlage geben? Vincent Sohmann von Dessau, Georg Pöhle von Nordhorn, Jannis Schneibel von Eisenach oder Steffen Kaufmann von den Wölfen Würzburg. Vier Spieler aus der zweiten Liga, die fleißig Vorlagen sammeln. Doch welcher von ihnen spielt den besten, entscheidenden Pass?
Ja gut, das ist jetzt nicht so schwer für mich. Also ich spiele, glaube ich, mit Willi, also mit Steffen Kaufmann schon jahrelang zusammen und ja, er hat einfach ein Auge dafür, für den Nebenmann quasi, trotz seiner geringen, ja sag ich mal, Körpergröße im Rückraum. Ich glaube, er ist sogar kleiner als ich. Ich glaube, 1,83, wenn mich alles täuscht. Ja, beweist er einfach seit Jahren, dass er einer der besten Rückraumrechten der Liga ist. Sowohl quasi im Wurf, er wirft ja eigentlich mehr oder weniger eigentlich fast nur mit Auge. Es kommt nicht groß über die anderen Spieler drüber. Und ja, was er auch dieses Jahr teilweise mit Olli Seidler da am Kreis für Anspiele rauszaubert, ja, ist auch oft mal quasi ein Augenschmaus. Deshalb entscheide ich mich natürlich für Steffen. Keine Frage.
Oliver Seidler war ja letzte Woche der sogenannte Harzkulist der Woche bei der zweiten Liga durch sein was, Last-Second-Tor, kann man glaube ich sagen, gegen Lübbecke, ne, der Ausgleich.
War, ja, auf jeden Fall ein Last-Second-Tor.
Waren fast schon Barlingsche Verhältnisse, wenn man das so will.
Stimmt, die letzten zwei Spiele haben Barlingen ja auch nur mit einem Tor und glaube letzte Sekunde auch immer sowas, gell?
Gewonnen. Am Wochenende das Topspiel war es ein Buzzerbeater gegen Lübbecke. Davor verlieren sie gegen Dessau, auch durch einen Buzzerbeater. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, die Woche davor auch eins mit dem letzten Wurf entschieden. Das ist bei Balingen wirklich Wahnsinn. Aber Balingen auf Rang 1, komfortabel weiter vorn. Dahinter ist es ja eher spannend, weil Dessau, Lübbecke, Eisenach im Grunde auf Augenhöhe, auch punktetechnisch gerade sind. Und wir müssen ein bisschen über Dessau sprechen. Das ist in der letzten Ausgabe nämlich nicht passiert. Und was danach zur Aufführung kam, ist ja Wahnsinn. Die gewinnen in Balingen, die schlagen jetzt das, oder gewinnen jetzt das Ostderby gegen Eisenach in ausverkaufter Halle und springen auf Rang 2. Wie verfolgst du das?
Ja, was Dessau da gerade abliefert, das ist natürlich sehenswert. Man muss wahrscheinlich sagen, dass Dessau von der individuellen Klasse quasi wahrscheinlich die schlechtere Mannschaft da oben ist, aber sie performen einfach extrem gut als Team. Mit der Achse Soman, Gamp, das ist natürlich extrem stark, vor allem im Tempospiel. Dann haben sie mit Timo Löser ja, einen Kollegen da auf halb links, der ja gerade alles in Grund und Boden schießt. Ich glaube, gegen uns sogar auch 15 aus 15. Ja, und natürlich auch zwei überragende Außen mit Philipp Ambrosius an dem Tor noch. Ich meine auch den besten Torhüter aktuell der Liga von den Paraden. Ja, und das ist einfach eine extrem starke Teamleistung und die stehen auf jeden Fall verdient auf dem zweiten Platz aktuell.
Das heißt, wenn du von schlechter besetzt sprichst, meinst du eigentlich vor der Saison das Potenzial, wenn du es auf dem Papier mit den anderen Mannschaften vergleichst?
Genau. Also ich hätte auf jeden Fall Lübeck und Eisenach vor Dessau gesetzt, wenn mich vor der Saison einer gefragt hätte. Aber ja, sie beweisen es Spieltag für Spieltag, dass sie einfach da oben hinkören und ja, das haben sie meiner Meinung nach auch verdient. Und falls sie am Ende aufsteigen, dann haben sie es, dann gönne ich es denen auf jeden Fall. Und ja, dann bin ich gespannt auf jeden Fall, was sie auch nächstes Jahr dann in der ersten Liga machen, falls sie den Aufstieg schaffen. Aber es sind ja noch ein paar Spiele bis dato.
Also Timo Löser hast du angesprochen, der gehört auch zu den Assistgebern der Liga. Wenn wir nur mal auf die Vorlagen schauen, sehen wir, dass Vincent Soman auf Rang 1 steht mit 103 und Timo Löser ist dahinter mit 102. Und dann kommt jener Steffen Kaufmann, den du eben gelobt hast, aber vorne steht ein Dessauer Duo. Und was die Tore anbelangt, ist Timo Löser auch auf Rang 5 mit 188, aber jetzt kommt's, der hat nicht einen 7-Meter geworfen. Der hat allesamt aus dem Feld getroffen. Also, wenn wir nur nach Feldtoren gehen, ist Timo Löser die Nummer 1 in der Liga. Das sind jetzt natürlich nur einzelne Zahlen. Du hast die Paradenstärke angesprochen von Ambrosius hinten. Wir holen uns mal einen Experten dazu, der ganz dicht dran an der Mannschaft ist, weil er in der Mannschaft ist. Hier kommt Vincent Soman, dem ich erstmal zur Leistung am vergangenen Wochenende gegen Eisenach gratuliert habe und der uns dann mal erzählt, warum es bei Dessau so läuft, wie es läuft.
Vom grüß dich erst auch mal über den offiziellen Weg nochmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ich habe mir jetzt zur Einstimmung auf die Sprachnachricht nochmal das Highlight-Video angeguckt vom Spiel am Sonntag. Ja, das war schon Wahnsinn, was da vor allem auch um die Halle drum erstmal schon los war, als wir dann anderthalb Stunden vorher da waren. Da war es schon pickepacke voll und das kennen wir eigentlich sonst gar nicht. Und dann in der Arena natürlich auch gefühlt kein freier Platz mehr. Das haben wir uns natürlich auch verdient mit unserer Leistung in letzter Zeit, aber es war trotzdem Wahnsinn, was da so möglich ist in Dessau. Und ja, warum es so gut läuft, ist glaube ich einerseits deswegen wegen den Fans und auch der unfassbaren Euphorie, die gerade herrscht. Und andererseits gibt es natürlich auch so ein paar Gründe, die intern liegen, wie zum Beispiel, dass gefühlt jeder Spieler dieses Jahr über seinen Möglichkeiten spielt. Ich meine, wir haben den besten Feldtorschützen, den besten Torhüter. Ja, da kannst du anfangen und aufhören, wo du willst. Es ist von hinten bis vorne einfach Wahnsinn. Und die Statistiken sind natürlich das eine, aber gerade am Sonntag hat man wieder gesehen, wie wichtig Brosi auch war, Philipp Ambrosius, dass er nicht nur viele Bälle gehalten hat, sondern halt auch die wichtigen am Ende. Ich meine, da kannst du mal ganz, ganz eng werden, wenn er nicht, glaube ich, sogar zwei Konter hält. Und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger als die Statistik an sich, dass er halt genau die wichtigen Bälle hält, die wir auch brauchten. Und da hat er uns auf jeden Fall diesmal den Arsch gerettet, wie auch schon das ein oder andere Mal diese Saison. Aber jetzt war es nochmal extremer. Und ja, das sind eigentlich so die Gründe, warum es so gut läuft. Also, wie gesagt, jeder über seinem Leistungszenit so ein bisschen drüber gefühlt, schon die ganze Zeit eigentlich. Und ja, schauen wir mal, wo das noch hingeht. Wir haben jetzt noch 7 Spiele. Ist noch eine Menge Holz. Ist jetzt natürlich eine coole Momentaufnahme, auf dem zweiten Platz zu sein. Aber wie gesagt, noch 7 Spiele und dann werden wir schlauer sein, alle. Deswegen dank dir, bis dahin. Ciao, ciao.
Sagt Vincent Sohmann jetzt schon mal der Hinweis, in ein paar Wochen gibt es hier nochmal eine ganz ausführliche Folge zu Dessau. Aber er spricht im Grunde das an, was du eben auch schon angeteasert hast.
Ja, er hat es prinzipiell auf den Punkt gebracht. Also jeder von den Kollegen da spielt ja über seinem Zenit quasi. Und in der Halle zu spielen bei den Fans. Ich glaube, letztens, wo sie bei uns gespielt haben, waren, glaube ich, auch gefühlt 100 Dessau-Fans mit dabei. Also da ist einfach gerade eine Euphorie da, die ich beispielsweise damals, wo wir fast aufgestiegen sind mit Rimba, in Schwartau beispielsweise, auch erleben durfte. Und das ist da gerade haargenau dasselbe. Wenn es einfach läuft, ja, dann läuft es einfach und dann ist man in der wichtigen Phase auch da, wie er jetzt gesagt hat mit Ambrosius, und dann hält man für die entscheidenden Bälle und gewinnt auch mal solche Big-Point-Spiele, solche Top-Spiele gegen ja, direkte Konkurrenten.
Vielleicht ist das tatsächlich auch das Geheimnis, das keines ist. Man kann es vielleicht sogar vergleichen. Ihr und auch Dessau habt eine Welle gerade, nur die eine geht halt nach oben, die andere nach unten. Und wenn du auf dieser Welle bist, das sagt sich immer so leicht, aber dann kannst du im Grunde machen, was du willst, dann gewinnst du plötzlich auch Spiele, die du normalerweise nicht gewinnst, oder du verlierst eben auch Spiele nochmal, weil du wieder in dieses Rädchen reinkommst, obwohl du mal mit 6, 7 Toren vorne bist.
Ja, du sagst es. So ist es einfach leider. Und wir sind halt gerade leider auf der negativen Welle und deshalb auf der positiven, ja. So hart ist es, aber so wahr ist es auch.
31 von 38 Spielen sind absolviert. Wenn wir mal nur auf die Tabelle ohne Motor Saporosche schauen, sehen wir Balingen 47 zu 11 Punkte, hat 5 Pluspunkte mehr als Lübbecke auf dem ersten Nichtaufstiegsplatz, hat aber noch ein Spiel weniger absolviert in dieser Wertung. Insofern hat Balingen weiter alles in eigener Hand. Dessau 42 zu 16, Lübbecke 42 zu 18 aufgrund dieses einen Spiel weniger und Eisenach 40 zu 18 dahinter. Und interessant werden natürlich noch die direkten Duelle. Am 13. Mai hat Dessau Lübbecke zu Hause. Vielleicht wird auch diese Heimstärke noch einen Ausschlag geben. Lübbecke muss zweimal auswärts ran. Die müssen in Dessau ran und am 20.05. eine Woche später in Eisenach. Eisenach muss jetzt erstmal zu Hause die Wölfe Würzburg schlagen, um weiter Punkte zu sammeln. Kann man eine Prognose geben? Hot Take. Hot Take von Dominik Schömich.
Ja gut, dass Eisenach extrem heimstark ist, ich glaube, das ist kein Geheimnis, aber ja, das ist eine der Mannschaft, die liegt uns eigentlich seit Jahren. Vielleicht gibt es eine Überraschung, wer weiß, wir werden die Woche und die Länderspielpause nutzen und viel dafür trainieren und einfach sehr gut darauf vorbereiten. Und ja, vielleicht gibt es ja eine Überraschung. Ich würde es mir wünschen.
Und dann muss Eisenach auch noch nach Balingen. Also am 13.05. spielt Balingen gegen Eisenach und Dessau gegen Lübbecke. Da, das wird ein herrliches Wochenende in dieser zweiten HBL. Wer macht's denn am Ende?
Ja, ich habe mir so auch auf Vorbereitung ein bisschen die nächsten Spieltage mal angeschaut und meiner Meinung nach hat einfach Dessau das leichtere Restprogramm. Und wenn die so performen, wie sie performen, dann bin ich weiter der Meinung, dass Dessau das holen kann und am Ende der Saison auch noch weiter auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Deshalb tippe ich auf Dessau. Und natürlich Balingen an der Eins. Keine Frage. Glaub, da führt nichts mehr dran vorbei. Die Mannschaft da vom Jens ist einfach zu konstant und ja, einfach zu gut.
Lange Zeit wurde immer gesagt, ah, Dessau spielt eine tolle Saison. Dann war es die Überraschungsmannschaft der Saison. Mittlerweile sind wir wirklich an einem Zeitpunkt angelangt, wo wir drüber sprechen, dass Dessau realistische Chancen auf den Aufstieg hat.
Ja, keine Frage. Auf jeden Fall keine Überraschungsmannschaft mehr. Ja, sie performen einfach und
Es ist auf jeden Fall
genau.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Du sagst es ja.
Und ich kann euch nur noch mal auf YouTube die Highlights des letzten Wochenendes ans Herz legen. Das Highlight-Magazin der zweiten HBL auch auf Sportdeutschland TV zu sehen und bei Sky Go. Da haben wir auch die Highlights von Dessau gegen Eisenach für euch, dieses 28 zu 27. Das hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht. Was gibt's noch Aktuelles aus den letzten Tagen und Wochen in der zweiten HBL? Groß-Wallstadt hat angekündigt oder hat jetzt bekannt gegeben, wer im Sommer der neue Trainer wird. Volker Roth, also die Schorle, kommt zurück in die zweite HBL. Volker Roth an alter Wirkungsstätte in Groß-Wallstadt. Braucht man, glaube ich, nicht drüber diskutiert. Passt.
Einfach ein sehr guter Transfer, glaube ich, sehr guter Trainer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er da einiges vorwärts bringen kann und auch wird.
Und Lübeck, der VfL Lübeck-Schwartau, hat heute einen neuen Rückraumspieler angekündigt und bekannt gegeben, wen sie im Sommer holen, von Lemgo, Nico Blanc, ein Niederländer, 21 Jahre alt. und hat bereits 5 Länderspiele für die Niederlande absolviert. Da müssen wir hinten raus noch ein paar kleine Tipps von dir bekommen. Wer wird denn zum Beispiel Torschützenkönig?
Boah, schwierige Frage. Ich glaube, aktuell ist ja Finn Hangstein ganz vorne, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.
Tor gleich mit Turchenko.
Okay, dann ich tippe, glaube ich, auf Lukas Wucherpfennig.
Aktuell Rang 4, 6 Tore hinter den beiden. Warum?
Ach, Lukas ist einfach seit Jahren, seitdem sein Wechsel von Coburg nach Dresden, einer meiner Meinung nach der konstantesten Außen-7-Meter-Schützen. Extrem stark einfach und ich glaube, der macht es. Wenn der fit bleibt die letzte Zeit, dann glaube ich, holt Lukas sich den Titel dieses Jahr. Hat er auch verdient.
Wir haben eine Rubrik hier, die Zukunft des Handballs heißt. Da geht es darum, gibt es eine Regel oder etwas abseits des Spielfeldes, was du gerne ändern würdest, was oder bei dem du sagst, das muss sich ändern, damit der Handballsport sich verbessern kann?
Würde ich eigentlich nicht sagen. Mir macht der Handball, so wie er aktuell gerade ist, extrem viel Spaß. Ich glaube, die letzten Jahre kamen da viele Änderungen mit, jetzt auch mit dem quasi dem Kreis beim Anwurf oder der Pässe-Regel bei Zeitspiel. Das waren, glaube ich, gute Änderungen. Die haben das Spiel nochmal extrem schnell gemacht. Das waren gute Änderungen, aber ja, das sollen andere entscheiden. Mir macht es so Spaß, wie es aktuell läuft und ich würde, glaube ich, einfach nichts ändern.
Du bekommst alles Geld der Welt und kannst einen Spieler deiner Wahl verpflichten. Egal von welchem Club dieser Welt. Mit wem würdest du sehr, sehr gerne mal zusammenspielen?
Puh, schwierig. Ich war früher immer extrem großer Ivan Opalic-Fan, deswegen würde ich, glaube ich, ihn wählen.
Was hat dir an ihm gefallen?
Einfach meine feine Spielweise. Er war einfach ein extrem abgezockter Spieler. Ich habe früher auch immer jahrelang auf der Mitte gespielt und habe mir da einiges von ihm immer abgeschaut. Und meine Spielweise auf der Mitte hat auch immer extrem ein bisschen geähnelt. Das sagen mir heute auch ab und zu noch ein paar im Training. Deswegen würde ich ihn einfach mal gern persönlich treffen und mich mal mit ihm austauschen wollen.
Aber frisurentechnisch hast du dich nicht von ihm inspirieren lassen?
Ja, nee. Das wird, glaube ich, aktuell nichts mehr. Oder in Zukunft wahrscheinlich auch nicht.
Wer muss denn, letzte Frage, mal zu Gast sein hier in diesem Podcast?
Wer muss denn mal zu Gast sein? Ich würde mir, ich glaube, Felix Jäger mal wünschen.
Weil?
Ich glaube, Felix war einer der witzigsten Kollegen, die ich jemals im Handball hatte. Und ich glaube, es wird ein witziger Podcast.
Kann man mal einen Doppelpodcast machen eigentlich mit dem Bruder zusammen.
Oh ja, das könnte der vielleicht auch machen, ja. Wäre auch mal eine Idee.
Einladung ist hiermit raus und die kommen natürlich auf die Liste hier. Sehr cooler Tipp. Ja, ich danke dir sehr, nicht nur für deine Zeit, sondern auch für die offenen Worte ja tatsächlich und für das Einschätzen der Situation bei euch. Ich wünsche dir für den Rest der Saison erstmal alles Gute, egal wie es dann am Ende ausgeht und dass du wieder komplett fit bist und gesund bleibst.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier bin. Das hat Spaß gemacht.
Euch auch vielen Dank. Wenn ihr mal Anregungen habt, Fragen einschicken wollt, Vorschläge für Gäste, könnt ihr das auch gerne machen. Schreibt mir gerne auf Instagram. Ansonsten hören wir uns, wie gesagt, nächsten Donnerstag wieder, dann mit Dennis Klocki, Klockmann vom VfL Lübeck-Schwartau. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche. Macht's gut. Alles Gute und tschüss.